Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ja, in diesem Gottesdienst steigen wir jetzt rein zeitlich sozusagen jetzt schon ins Thema ein und haben dann nach der Predigt die Zeit, wo wir gemeinsam Lieder singen, gemeinsam beten. Linda hat es schon gesagt, diesen Wert hier haben wir uns als Gemeinde selbst gesetzt. Menschen verbinden, wir machen das Dazugehören einfach. Schön, schöner Wert. Manche von euch finden, läuft. Manche von euch würden vielleicht jetzt eher sagen, ja, geht so. Und deshalb fragen wir uns gerade jetzt nach der Sommerpause, wo die Saison wieder beginnt, okay, wie geht das eigentlich? Was könnten wir dafür tun als Gemeinschaft, Menschen zu verbinden? Wie können wir das einfacher machen? Und die Frage vom letzten Mal, die schleife ich auch noch mit in diese Predigt rein. Wenn das gut gelingt, also wenn man eine Gruppe ist, die so ein ganz starkes Wir-Gefühl hat, wo sich Leute identifizieren mit diesem Haufen, viel Zeit investieren, toller Zusammenhalt, bla bla bla. Wenn das gut gelingt, dann hat man meistens auf der anderen Seite einen Preis zu zahlen, nämlich man sagt ganz stark wir und dann gibt's da aber die anderen. Die, je enger hier der Zusammenhalt ist, desto schwerer empfinden, da reinzukommen. Man sagt dann wir und meint gleichzeitig auch irgendwie die. Und die Frage vom letzten Mal war, und ich hoffe, sie heute so ein bisschen mindestens ansatzweise mit zu beantworten, geht das auch anders? Kann man wir sagen, ohne gleichzeitig die anderen zu denken? So, okay. Wir gucken heute und die nächsten Male ins Buch Genesis, 1. Mose. Und man kann vielleicht so sagen, im Buch Genesis oder das Buch Genesis schlägt sozusagen für Judentum und Christentum und indirekt sogar auch der Islam beruft sich darauf, schlägt sozusagen so ganz tiefe Wurzeln in der grauen Vorzeit. Also unsere Religion hat ihre tiefen Wurzeln in diesen Geschichten, die da erzählt werden, in grauer Vorzeit. Man nennt die drei Religionen, die ich jetzt genannt habe, darum auch die abrahamitischen Religionen, weil sie sich alle auf die zentrale Figur dieses Buches Genesis beziehen, Abraham. Nochmal ein bisschen anders gesagt, wir als Christentum wurzeln ja im Judentum und das Judentum wurzelt in diesen Texten, unter anderem auch in diesen Texten. Also beinhalten umgekehrt diese Texte ein Stück unserer DNA. Ich gebe einen kurzen Überblick über Genesis, wer da wirklich noch nie reingeschaut hat. Man findet da am Anfang die Kapitel 1 bis 11, die sogenannte Urgeschichte, also geht mit der Erschaffung der Welt los, Adam und Eva, Kain und Abel, Arche Noah, Turmbau zu Babel, das wären vielleicht mal so die wichtigsten. Und ein bisschen plump könnte man sagen, so mit dem 11. Kapitel, also mit dem Turmbau zu Babel, ist sozusagen die Weltentstehung irgendwie so abgeschlossen. So. Ja, eigentlich geht's dann erst jetzt in Kapitel 12 mit sowas, vielleicht nicht ganz in unserem Sinne, aber doch sowas wie Geschichte oder Historie los. Und eben mit diesem Abraham. Und jetzt folgt dann also von Kapitel 12 bis Kapitel 15 in Genesis so eine Art Familiensaga von vier Generationen. Abraham, Isaak, dessen Sohn Jakob und dessen 12 Söhne. So. Man nennt diese Kapitel dann die Vätergeschichten oder die Elternerzählung, weil es da eben um die Stammväter des Volkes Israel geht. Und heute an den drei kommenden Sonntagen schauen wir sozusagen, wenn man so will, in die Geschwistergeschichten dieser Vätergeschichten. Also gerade um Abraham drehen wir uns nur am Rande, sondern gucken uns diese nächsten Generationen an, die immer Geschwistergeschichten sind. Isaak und Ismael, Jakob und Esau nächstes Mal und dann Josef und seine Brüder und Schwestern nehmen wir auch noch dazu, nämlich Lea und Rahel. Okay, so. Diese Geschichten erzählen vom Dazugehören, vom Zusammenleben, vom Konflikt und von der Lösung und von Hass und von Liebe und von Dominanz und von Ablehnung und von Schwestern und Brüdern, die sich grün sind oder nicht so, die, ja, wie Schwestern und Brüder halt so sind. Und Wichtig, ich bin immer noch in der Vorrede, so richtig losgegangen ist, ich werde dann gleich nochmal ganz, plötzlich nochmal ganz oberflächlich, so ein bisschen leicht, unterhaltsam, ja. Aber machen wir das mal jetzt so vorne weg. Wichtig ist, die Geschichten, das sind nicht Geschichten von irgendwelchen Leuten, die jetzt halt so zufällig so dastehen. Der Gedanke ist nicht, ja, das ist halt jetzt irgendwie, hat sich halt irgendwie so ereignet irgendwie und jetzt ist halt irgendwie so aufgeschrieben, jetzt kann man was davon lernen oder kann es auch lassen. Nee, diese Geschichten sind ganz bewusst erzählt. Sie sind auch ganz bewusst so erzählt, wie sie erzählt sind. Und wenn einem das klar ist, dass in diesen Geschichten unsere Religionen, und wir denken jetzt vor allen Dingen an unsere, wurzelt, dann lernt man etwas von diesen Geschichten über die eigene DNA, die uns prägt oder prägen sollte. So, jetzt beginne ich so ein bisschen nochmal ein bisschen lockerer. Und zwar habe ich ja letztes Mal auch gemacht mit meinen beiden Brüdern. Ich hatte danach schlechtes Gewissen. Manche haben gesagt, oh, du hast aber ganz schön über die hergezogen. Ihr kennt vielleicht unseren Humor untereinander nicht. Und ich hoffe natürlich immer noch, dass sie die Predigt niemals hören. Aber diesmal geht es auch um Geschwister, aber um andere. Ich habe Bilder von Menschen mitgebracht, die allesamt eins verbindet. Sie haben nämlich sehr prominente Brüder und Schwestern. Sie sind nicht selbst prominent, sie haben welche. Und ihr könnt jeweils raten, wer das prominente, die prominente Schwester oder der prominente Bruder dieser Person ist, die ich euch jetzt hier vorstelle. Die erste Person heißt Tobias. Ich sage natürlich den Nachnamen nicht, dann ist es gleich schon raus. Der Mann ist Fußballer und Co-Trainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Allerdings ist er, glaube ich, im August irgendwie seinen Job losgeworden. Ich weiß genau, warum. Wie heißt sein Bruder? Das muss irgendjemand hier wissen. Ja. Sebastian Schweinsteiger ist der jüngere Bruder dieses Mannes. Also ich habe von dem Mann noch nie was gehört vorher. Dieser Mann hier, jetzt bin ich rausgeflogen hier hinten. Julian? Ich bin hier weg. Dieser Mann hier heißt Erik, ist, auch dessen Nachnamen sage ich nicht, er ist US-amerikanischer Schauspieler, anscheinend gar nicht so unerfolgreich. Mir ist kein Film bewusst, den ich schon mal mit ihm gesehen hatte, vielleicht erinnere ich mich einfach nicht dran, aber alle Welt kennt seine kleine Schwester. Weiß das jemand?
Julia
Roberts. Der Mann heißt Roberts mit Nachnamen, genau. Julia Roberts. Dann haben wir hier, irgendwie fliege ich immer wieder raus, oder ich bin gar nie wieder drin. Danielle wird wohl irgendwie mit Künstlernamen Dani genannt. Musikerin, hat weltweit 7 Millionen Platten verkauft. Ist ja auch nicht so wenig. Trotzdem kennt jeder nur ihre auch kleine Schwester. Das wisst ihr wahrscheinlich nicht. Kylie Minogue. Sie heißt Dani Minogue. Also du verkaufst 7 Millionen Platten und jeder kennt nur deine Schwester. Okay, dann haben wir hier Randy. Sie arbeitet bei Facebook und hat mittlerweile ihre eigene Firma gegründet. Die heißt Zuckerberg Media. Jetzt könnt ihr es euch vorstellen. Mark ist ihr kleiner Bruder. Dieser Mann, ich dachte, es muss natürlich jetzt auch was für die Frauenwelt hier geben, heißt Alex. Spielt einen völlig unbekannten, also nur am Rande, Hufflepuff-Schüler bei Harry Potter. Ich habe versucht rauszufinden, ich habe jetzt nicht die Serie nochmal geguckt, aber ich habe nicht rausgefunden, welcher Schüler das jetzt sein soll. Irgendwie spielt er da mit. Seine Schwester allerdings ist eine echte Berühmtheit. Weiß jemand, wessen Bruder das ist? Ja, Emma Watson. Dieser Mann heißt Alex Watson. Und jetzt das Beste, finde ich, ratet mal, wessen kleine Schwester das hier ist. Sie heißt Maria Elena. Und wenn ich den Nachnamen sage, kommen einige drauf. Bergoglio. Oder Bergoglio, ja, wie spricht man das aus? Ihr großer Bruder ist der Papst. Krass, finde ich. Der Papst hat eine Schwester, ja. Das ist übrigens auch erlaubt, glaube ich. Aber. Also. Geschwister berühmter Persönlichkeiten. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, wie diese Leute sich jeweils irgendwie im Vergleich mit ihren berühmten Geschwistern fühlen, wie es denen geht. Aber eine Sache, die zwischen Blutsverwandten, zwischen Brüdern und Schwestern oft eine Rolle spielt, ist der Vergleich. Sigmund Freud sprach vom Entthronungstrauma des Älteren. Das haben manche von euch, die Eltern sind vielleicht beobachtet, wenn ihr mehr als ein Kind habt, dass ich würde mal sagen, nicht immer, aber manchmal auftritt, wenn das kleine Geschwisterchen zur Welt kommt. Vor allen Dingen, wenn die beiden nah beieinander sind. und auf einmal die Aufmerksamkeit der Eltern jetzt sich abwendet und da ist jetzt dieser kleine Prinz da oder Prinzessin. Entthronungstrauma. Um so ein Trauma geht es heute in dieser Geschichte. Da ist tatsächlich ein Sohn mit einer großen Zukunft. Aber als der jüngere Bruder auf die Welt kommt, stiehlt er ihm die Show. Der jüngere kommt ganz groß raus. Der andere fällt zumindest aus jüdisch-christlicher Sicht ziemlich ab in diesen biblischen Geschichten. Ich erzähle kurz die Story und an zwei Stellen lese ich dann auch mal längere Passagen aus dieser Geschichte vor. Aber ich kann die jetzt nicht komplett vorlesen, sondern ich muss sie erzählen. Alles beginnt mit Abraham. Der verlässt auf Gottes Ruf hin seine Heimat und wird so zum Nomaden, zieht da in dieses zukünftige Land, Kanaan. Und getragen sind er und seine Frau von dem Versprechen Gottes, aus eurer Nachkommenschaft wird ein großes Volk entstehen. Und mit diesem Volk werde ich einen ewigen Bund schließen. Zahlreich wie die Sterne am Himmel, der Sand am Meer so. Jetzt ist nur so, sie haben keine Kinder, die beiden, und sie sind schon sehr alt. Und deshalb kommt Sarah eines Tages auf die Idee, der Zukunft ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Und sie sagt ihrem Mann, er solle doch mit ihrer Magd schlafen. Und das Kind, das daraus entstehe, soll dann quasi für Sarah wie ihr eigener Sohn sein. Und der soll dann Träger dieser Verheißung werden. So, die Sache läuft, geboren wird Ismael, der Ältere. Nee, rückwärts. Ich glaube, jetzt funktioniert es wieder. Lass mich einmal testen. Nee, überhaupt nicht wahr. Gut. Der Ältere, der Älteste, der Erbe, Ismael. Nur, dass Gott irgendwie bei der nächsten Begegnung mit Abraham, wie immer man sich die vorstellen will, so eine Erscheinung irgendwie, immer noch sagt, ihr werdet übrigens einen Sohn bekommen. Und der wird Träger der Verheißung sein, obwohl Ismael schon da unterwegs ist oder schon da ist. Das klingt in den Ohren des Abraham witzig, weil Sarah mit 90 jetzt nicht mehr sie hat die besten Jahre hinter sich und er mit 100 fühlt sich auch nicht mehr ganz frisch und irgendwie sagt er zu Gott, ach, lass doch Ismael überleben, lass den groß und stark werden, lass doch die Zusage für Ismael gelten. Und Gott sagt nein. Ich zitiere mal, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, ihm und seinen Nachkommen gilt meine Zusage für alle Zeiten. Und dann kommt, jetzt kannst du eins weiterklicken, Isaak zur Welt. Und Ismael und seine Mutter, Hagar, so heißt nämlich diese Magd, werden fortgeschickt. Diese Entthronung da des Ismael ist jetzt also kein psychologisches Phänomen, sondern tatsächlich Realität. Der Jüngere ist erwählt, mach mal den schönen Kreis da drum, und der Ältere nicht. Auf den fällt der Scheinwerfer und der Ältere wird zurückgestellt. Und damit haben wir ein Muster und neue Hoffnung, das so oft im Zusammenleben von Menschen eine Rolle spielt. Dieses Muster von Erwählung und zurückgestellt sein, das so oft für tiefe Risse und Verletzungen sorgt. Wo einer erwählt ist oder einige erwählt sind, sind es andere nicht. Erinnert ihr euch an dieses grausame Tip-Top, hieß das bei uns, wenn wir so aufeinander zugegangen sind, um rauszufinden, wer als Erster die Mannschaft wählen darf? Vor einem Fußballspiel, also das Tip-Top war nicht das Grausame, das, was dann kam. Am schlimmsten dran waren die, die nicht nur als Letzte gewählt wurden, sondern die, wo man zum Schluss noch versuchte, die Person eher der anderen Mannschaft zuzuspielen, weil man wusste, für die eigene Mannschaft ist die Hilfe dieser Person eher eine Schwächung. Wenn einer gewählt wird, werden andere nicht gewählt. Und das ist demütigend mitunter. Dieser Schmerz des Nicht-Erwähltseins entsteht bei bald jeder Beförderung in einer Firma sozusagen im Schatten der Freude dessen, der sich freut, dass er es ist, entsteht der Schmerz bei dem, der auch dachte, dass er es sein könnte. Dieser Schmerz entsteht in der Liebe. Wir feiern die Liebe ja immer, ne? Aber da entsteht Schmerz. Denn die Liebe wählt aus. Und ab und zu hat ein anderer auch noch Hoffnung. Neben dem Geliebten gibt es den nicht so Geliebten. Und sie oder er liebt jetzt doch eine andere. Diesen Schmerz gibt es auch in der Kirche. Immer wo jemand gesehen wird, werden mitunter andere nicht gesehen. Wo jemand gefragt wird, hey, du kannst das so gut, machst du das? Hatte vielleicht jemand anders auch die Hoffnung. Dieser Schmerz entsteht auch auf einer überpersönlichen Ebene. Und damit knüpfe ich jetzt an letzten Sonntag an. Wenn eine Gruppe so ein starkes Wir-Gefühl entwickelt, fühlen sich mitunter andere zurückgewiesen, die nicht dazugehören. Oder wenn eine Religion für sich in Anspruch nimmt, wir sind die wahre Religion. Und das ist natürlich das ist typisch Religion, ne? Also, eine Religion kann schlecht sagen, wir sind übrigens nicht wahr. Aber macht doch trotzdem mit. Also, das liegt im Wesen von Religion, aber dann muss sich natürlich der Anhänger einer anderen Religion mitunter abgewertet fühlen. Wenn wir im Westen am besten wissen, wie die Weltgemeinschaft zu gestalten ist, dann kann man sich fragen, wie man sich fühlt im Osten oder im Süden. Also, das Gefühl der Erwählung, ob jetzt wirklich erwählt oder sich selbst so zugesprochen, löst beim anderen das Gefühl der Ablehnung aus. Ein Grunddilemma unseres Zusammenlebens. Quelle für Verletzungen in Freundeskreisen, Familien, Kirchen. Quelle für Gründe für Spaltungen. Manchmal Gründe für jahrhundertelangen Hass zwischen Ethnien. Gründe für Kriege. Wahl und zurückgewiesen werden. Und diese Geschichte hier, die sozusagen die DNA unseres Glaubens enthält, erzählt auch sowas. Erwählt ist Isaak, nicht erwählt ist Israel. So, und jetzt schauen wir genauer hin. Denn ja, diese Geschichte spricht von Erwählung. Aber, und das war für mich jetzt tatsächlich überraschend, die Story erzählt gleichzeitig noch etwas anderes. Und das muss man nicht da reinlesen, das macht sie ziemlich deutlich. Und wenn man dieses andere entdeckt hat, dann meint man für einen Moment fast, ey, vielleicht ist das der Grund, warum die Geschichte überhaupt erzählt würde. Das ist wahrscheinlich nicht wahr, aber mindestens merkt man, das ist der Grund, warum die Geschichte genau so erzählt wird, wie sie erzählt wird. Also da wird eine Erwählungsgeschichte erzählt, aber da wird noch eine andere Story parallel erzählt. Durch die Art und Weise kommt das raus. Jetzt lese ich zwei Textpassagen vor. Also hört die bewusst mit dem Ohr, hier geht's um die Erwählung Isaaks. Das sagt diese lange, lange Kapitel. Aber mittendrin kommt plötzlich das hier. Die erste Szene ist kurz nachdem Hagar, also diese Magd, schwanger geworden ist. Ismael ist da noch nicht auf der Welt. Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Also, ja, hier wird es nochmal erklärt. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und gab Sarai, das ist die neue gute Nachricht, die sagt Sarai, ihr könnt auch Sarah sagen, gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei einem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich hier unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, in Klammern, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein. Im Streit mit allen und von allen bekämpft, seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, du bist der Gott, der mich anschaut. Darum nennt man jenen Brunnen Bel Lahai Roi, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. So, das war die eine Passage. Jetzt springen wir weiter in der Geschichte. Da ist Ismael auf der Welt und Isaak wurde gerade geboren. Der Jüngere ist jetzt also da. Eines Tages sah Sarah den Sohn der Ägypterin Hagar spielen, das Kind, das diese Abraham geboren hatte. Da sagte sie zu ihrem Mann, übrigens, das muss ich jetzt gerade erklären, hier steht jetzt spielen, eigentlich steht da lachen. Also warum hier mit spielen übersetzt wird, eigentlich steht da sowas wie fröhlich lachen. Ja? Vielleicht auch so ein bisschen schalkhaft lachen. Manche übersetzen, ja, der macht sich lustig über seinen kleinen Bruder, das steht aber eigentlich nicht da, der lacht. Da sagte sie zu ihrem Mann, jagt diese Sklavin und ihren Sohn fort. Der Sohn der Sklavin darf nicht mit meinem Sohn Isaak zusammen erben. Abraham missfiel das sehr, denn auch Ismael war ja sein Sohn. Aber Gott sagte zu Abraham, gräme dich nicht wegen dem Jungen und seiner Sklavin. Tu, was Sarah von dir verlangt, denn die Nachkommen Isaaks sollen als deine rechtmäßigen Nachkommen gelten. Aber auch den Sohn der Sklavin werde ich zu einem Volk machen, weil er von dir abstammt. Am nächsten Morgen nahm Abraham Brot und einen Schlauch mit Wasser, legte beides Hagar auf die Schultern, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Hagar ging weg und irrte ziellos in der Wüste bei Beersheba umher. Als das Wasser im Schlauch aufgebraucht war, warf sie das Kind unter einen Strauch, setzte sich etwa einen Bogenschuss davon entfernt auf die Erde, dann sagte sie, ich kann nicht mit ansehen, wie der Junge stirbt. So saß sie in einiger Entfernung und weinte laut. Als Gott das Kind schreien hörte, aber Gott hörte das Kind schreien, da rief der Engel Gottes vom Himmel aus zu Hagar, warum bist du verzweifelt, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Kindes gehört. Steh auf, nimm den Jungen bei der Hand, denn ich werde deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Gott öffnete Hagar die Augen, da sah sie einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Kind zu trinken. Auch weiterhin half Gott dem Jungen, er wuchs heran und wurde ein Bogenschütze. Er lebte in der Wüste Paran und seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau. So lange zwei Textpassagen, aber die waren wichtig. Fällt euch auf, dass mitten in der Erwählungsgeschichte des Isaak hier noch eine andere Geschichte erzählt wird, nämlich von Hagar und Ismael. Und ein paar Beobachtungen kann man jetzt machen, wenn man so das Ganze auf sich wirken lässt. Das erste Mal, die Mutter des Erwählten wird in einem ganz schlechten Licht dargestellt. Also das ist eine unsympathische Frau, Sarah. Sie hat diese Idee mit Hagar, ne? Hier, mach doch mal zusammen und dann so, sagt sie ihrem Mann, ja. Und als es dann klappt, wird sie neidisch. Okay, die andere ist jetzt irgendwie auch stolz und so, ja, aber und bricht so eine Art Zickenkrieg vom Zaun. Nennt sie Sklavin. Vorher steht da nämlich eigentlich Magd, jedenfalls in der Luther-Übersetzung. Und jetzt wird sie Sklavin. Und auf einmal ist Abraham für alles verantwortlich hier. So. Und mit Abrahams Erlaubnis fängt sie dann an, ihre Sklavin zu schikanieren. Aufmerksame Leser, das merkt man natürlich nur, wenn man den hebräischen Text liest. Ich merke es nur, wenn ich Kommentare dazu lese. Fällt auf, dass hier ein ähnliches Wort, das gleiche Wort benutzt wird, wie es später bei den Nachkommen Isaaks gebraucht wird. Also bei den Israeliten. Da steht nämlich später, dass diese Israeliten geplagt wurden als Sklaven von den Ägyptern. Und hier plagt, selbes Wort, Sarah ihre ägyptische Magd. Wird hier, kann man sich fragen, schon ganz leise etwas zerbrochen, was die Nachfahren Isaaks denken können. Die Nachfahren, diese Leute, die ja da aus der Sklaverei befreit worden sind. Ne? Nämlich, die könnten denken, unser Volk gut, Ägypter böse. Hier ist es anders. Hier plagt Sarah eine ägyptische Sklavin. Später, als Isaak geboren wird, geschieht etwas Ähnliches. Sarah verlangt, dass Hagar und Ismael weggeschickt werden. Jagt ihn in die Wüste. Also frag dich einfach mal, zu wem zieht eigentlich die Geschichte deine Sympathie? Zu wem zieht sie die Sympathie? Zu Sarah und Isaak oder zu Hagar und Ismael? Und dann Abraham, er wirkt schwach, aber vor allem bei der zweiten Szene wird deutlich, dass, und das wird auch in dem, was ich nicht vorgelesen habe, in dem Zwiegespräch mit Gott deutlich, dass er diesen Ismael mag. Er ist zu ihm hingezogen. Das ist auch sein Sohn. So. Es gibt eine jüdische Legende, die erzählt, dass Abraham später den erwachsenen Ismael besucht habe, um rauszufinden, ob es dem Mann gut geht. So. Also Legende, aber man hat offensichtlich schon früher in diesen Texten gemerkt, gespürt, Abraham fühlt sich zu Ismael hingezogen. Da gibt es eine Liebe zu Ismael, zu dem Nicht-Erwählten. Die Texte sind voller Emotionen, diese zwei, die ich jetzt vorgelesen habe. Ganz im Kontrast zu einer Geschichte, die danach kommt, kennt ihr vielleicht auch, als Abraham aufgefordert wird, seinen Sohn Isaak zu opfern. Das wäre ja eigentlich eine emotionale Sache, ne? Die wird völlig kühl erzählt. Nichts von Emotionen, die beiden machen das einfach. So. Im Kontrast dazu, hier wird geweint und es tut Abraham leid, dass er weg und so. Voller Emotionen. Die Erzählung, wie Isaak erwählt wird, erzählt also gleichzeitig von den Gefühlen des Zurückgesetzten. Ist das missglückte Erzählkunst oder ist das Absicht? So, dann natürlich die Begegnung von Gott mit Hagar und dann später mit Hagar und Ismael, wo Gott diesem Ismael ebenfalls eine Verheißung macht. Und die ist gar nicht so völlig anders als die, die über Isaak ausgesprochen wird. Ich lese mal ein paar Sachen vor. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Also der auch, oder wie? Zu Abraham sagt Gott, als er Ismael wegschicken will, ne? Oder muss, wegschicken muss, sagt er, gräme dich nicht, auch der Sohn der Sklavin werde ich zu einem Volk machen, weil er von dir abstammt. Und als Hagar dann da in der Wüste ist, warum bist du verzweifelt, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Kindes gehört, steh auf, nimm den Jungen bei der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Und dann wird es noch ein viertes Mal gesagt. Das war allerdings wieder vorher, da spricht Gott mit Abraham und sagt ihm, hey, nee, es wird ein anderer Sohn sein, aber auch Ismael. So. Also viermal kommt diese Verheißung. Viermal wird betont, auch Ismael. Auch Ismael. Diese Hagar wird unterdrückt, verstoßen, weggeschickt in die Wüste, aber Gott tut das nicht. Er sucht sie auf. Ist fast so, wie wenn er ihr nachgeht. Zweimal. Und er verspricht ihr seinen Schutz. Und ich glaube, das mit diesem Wildesel, ja, das ist jetzt nicht, dein Sohn wird übrigens ein ganz doofer sein. Es geht mehr darum, dein Sohn wird ein starker Typ sein. Der wird für sich kämpfen können. Der wird den anderen auch ein Dorn im Auge sein. So, mit dem wird es nicht leicht Kirschenessen sein. So, und jetzt achtet zum Schluss noch auf die Namen, die da gegeben werden. Einmal ist es Hagar, die Gott einen Namen gibt, oder diesem Engel vielmehr. Sie sagt, du bist der Gott, der mich anschaut oder der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Und Gott schlägt dann einen Namen vor, oder nicht nur einen Vorschlag, er sagt, mach das so bitte so, Ismael für diesen Sohn, und sagt, nenn ihn Ismael, Gott hat gehört. Gott hat gehört. Die Sklavin fühlt sich von Gott gesehen und dieser Junge wird von Gott gehört. Also begeistert euch diese Sache ein bisschen. Mich hat das begeistert. Was das hier bedeutet, ist, die Geschichte, in denen unsere DNA vom Christentum, auch des Judentums und indirekt auch des Islam, da wird die Geschichte vielleicht ein bisschen anders erzählt, weiß ich nicht so ganz genau. Aber uns interessiert, wir sollten ja von uns her denken, ja. Erzählt von Erwählung, ja, aber sie erzählt nicht von Ablehnung. Sie erzählt nicht von Ablehnung, sondern sie erzählt von Gottes auch Zuwendung, von auch Segen, auch Verheißung, auch Schutz. Sie erzählt von Liebe zum Nicht-Erwählten. Und, das muss man noch nachschieben, dieses Erwähltsein. Man kann sich ja fragen, warum ist eigentlich Isaak erwählt? Okay, ist jetzt irgendwie halt Sarahs Tochter, Sohn, ist das so wichtig? Wenn man sich fragt, was zeichnet den erwählten Isaak eigentlich aus, dann ist hier zu bemerken, wie so oft in der Bibel, nichts. Nichts zeichnet ihn aus. Wenn, dann zeichnet ihn aus, dass ihn nichts auszeichnet. Ismael wird als der Starke beschrieben. Der Typ hätte es eigentlich drauf, so dieser Charaktermensch, ja. Isaak bleibt eigentlich, finde ich, auch durch die späteren Folgen seltsam blass. Seltsam blass. Wenn ihr in der nächsten Story dann, da lässt er sich als alter Mann von seinen Söhnen übertölpeln, mal fragt sich, Junge, was ist los mit dir? Also er bleibt seltsam blass, das ist kein starker Typ irgendwie. Er wird jedenfalls nicht so beschrieben. Wenn, dann zeichnet ihn also aus, dass ihm das fehlt, was man eigentlich bräuchte, um ein großartiger Mensch zu sein. Irgendwie wählt Gott immer die, die es nicht drauf haben. Wenn er erwählt ist, hat er keinen Grund zum Stolz. Also Gott wählt immer die kleinen Brüder. Sehr oft, ja, in der Bibel meine ich jetzt. Die kleinen Schwestern, ich spreche jetzt im Bild, können auch mal die Großen sein. Aber die kleineren Leute, die Muttersöhnchen, ja? Wer ist das nachher? Jakob, das ist ein Muttersöhnchen. Er wählt den Totschläger, der Angst hat vor Verantwortung, Mose. Er wählt ein Volk, das nur aus Sklaven besteht, später in Ägypten. Er wählt einen Jungen, dem die Rüstung zu groß ist, um zu kämpfen. Er wählt ein Mädchen, das ungewollt schwanger wird. Er wählt einen Wanderprediger aus einem Kaff in Galiläa. Er wählt einfache Frauen und Männer auf der Straße, die diesem Wanderprediger begegnen. Also Gott mag erwählen, das tut die Liebe, so. Ein Grund, stolz darauf zu sein, verbindet sich damit nicht. Aber Gott lehnt nicht ab, das tut die Liebe nicht. Darum gibt es kein Recht, die zu übersehen, die aus unserer Sicht möglicherweise nicht erwählt sind oder so. Denn die sieht Gott, die hört Gott. So, was bedeutet das jetzt für uns? Ich komme sozusagen zur Übertragung. Was bedeutet das für eine Kirche, die sagt, Menschen verbinden, wir machen das Dazugehören einfach? Also, ich sage einen Gedanken mehr nach innen und einen mehr nach außen. Wir hier miteinander, nach innen. Diese Geschichte würde sagen, wenn diese DNA uns prägt, dann müsste das bedeuten, wir spiegeln in dem Maß Gottes Wesen wider, wie wir die Übersehenen sehen und die Überhörten hören. In dem Maß, wie uns das gelingt, in dem Maße spiegeln wir Gottes Wesen wider. Es gibt noch andere Kriterien, ja, aber das wäre so eins. Das wäre typisch Gott. Die Kirche ist in dem Maß eine außergewöhnliche Gemeinschaft oder eben nur eine ganz gewöhnliche Gemeinschaft, wie in dieser Gemeinschaft Übersehene gesehen und gehört werden. Die Kirche ist in dem Maß christlich, wie sie von Jesus von Nazareth gelernt hat, die Nichterwählten zu sehen und sie hereinzubitten. Und wenn man jetzt überlegt, ja, wie läuft das, klingt ja alles schön, aber wie läuft das so in der Realität ab? Könnt ihr mal überlegen, wie das heute Morgen war, als ihr so reinkamt, Kaffee euch geholt habt. Jetzt sitzt ihr hier, vielleicht bleibt ihr nachher noch ein bisschen quatscht und geht wieder. Wie läuft das denn ab? Dann muss man ja eigentlich sagen, ja, in der Regel läuft es ganz normal, es läuft so naturgemäß ab. Wie es so abläuft, wenn Gruppen so zusammen sind, irgendwie so läuft's. Dann muss man ja eigentlich schon einräumen, Übersehene sehen und Überhörte hören, das läuft nicht automatisch. Das liegt eigentlich nicht in unserer Natur. Das Problem beim Übersehen ist ja, dass man eben Leute nicht gesehen hat. Das macht man ja nicht absichtlich. Das beim Hören genauso, das passiert einfach. Wenn wir also das leben wollen, müssen wir ein Stückchen gegen unsere Kultur, gegen unsere Natur leben. Die Kräfte, die so eine Gemeinschaft formen, und zwar die Kräfte, die wirklich von anderer Qualität wären, als das, was gruppendynamisch halt so abläuft. Oder diese Kräfte werden sozusagen den normalen Linien, wie sich Netzwerke bilden, Freundschaften, Sympathie, ähnliche Hobbys, keine Ahnung, ähnliche soziale Schicht, wie auch immer. Ja, diese Kräfte, die laufen normal. Diese Kräfte hier, die würden dem, ich will nicht sagen entgegenlaufen, aber doch weit darüber hinausgehen. Und das ist mehr als was wir natürlicherweise so tun. Wir würden die sehen, für die man sonst keinen Blick hat. Wir würden die Stimmen derer hören, die gar nicht so auf unserer Wellenlänge sprechen. So, jetzt will ich nicht damit sagen, kappt bitte alle Beziehungen zu denen, wo euch das ganz leicht fällt, ja, so, wo die Chemie stimmt. Aber wenn wir tiefere Qualität, tiefere Gemeinschaft wollen, einen echten Unterschied machen wollen würden, dann müsste man sagen, das wäre eine Gemeinschaft, wo es ganz schwer ist, am Rand zu bleiben. Außer man will am Rand bleiben. Das ist ja manchmal auch so, dass man sagt, oh, ich bin ganz gern hier. Also wir zerren da niemand rein. Aber wo es eigentlich schwer ist, sich nicht gesehen zu fühlen, sich nicht gehört zu fühlen. Gott ist ein Gott, sagt Hagar, der mich sieht. Und ich empfinde, das empfindet ihr, glaube ich, auch, wenn ihr drüber nachdenkt, gesehen werden ist etwas von den Dingen, die uns am allermeisten aufrichten, wenn jemand sagt, ey, ich sehe dich, in einer positiven Weise. Ich sehe dich, du bist jemand, ich höre dir zu. Du bist wichtig. Okay, also das wäre nach innen. Sehen wir die Übersehenen, hören wir die Überhörten. Was können wir tun, um gegen unsere Natur besser darin zu werden? Oder wo könnten wir feiern, wo das gelingt? Ich will uns jetzt auch nicht einfach schlechter reden, als wir sind. So, und der zweite Gedanke nach außen. Letzten Sonntag habe ich ja gesagt, wie kann das gehen, dass man ein starkes Wir-Gefühl hat, ohne automatisch andere abzuwerten? Wie kann man Wir sagen, ohne die anderen im Negativen zu sagen? Also wie kann man Wir sagen und die anderen auch? Auch gut. So, wie kann man das sagen, ohne sich selbst dabei aufzugeben? Diese Geschichte sagt zumindest, ja, kann man. Man kann das sagen. Sie erzählt von den Stammvätern eines Volkes, hier Isaak, sie erzählt von Erwählung, alles das, was Identität schafft, ne, was ein starkes Wir macht. Und gleichzeitig erzählt sie, dass der andere, die anderen nicht abgelehnt sind. Auch gesehen, auch gehört, auch gesehen. Auch für etwas anderes berufen, Fragezeichen? Diese Geschichte sagt, außerdem aufs Erwähltsein kann man sich schon mal überhaupt nichts einbilden. Also Identität im Sinne von Stolz. So. Die DNA dieser Story würde also in dem Maße bei uns durchschlagen, in dem Maße in der City Church gelebt, wie wir lieben, was wir tun und wer wir sind, ja, und wie wir gleichzeitig in Respekt und Achtung über andere denken und reden, die es ganz anders machen als wir und die ganz anders sind. So, man könnte vielleicht sagen, die Evangelischen sind in dem Maße christlich, wie sie überzeugt evangelisch sind und positiv über Katholiken reden. Die Christen sind in dem Maße christlich, wie sie von Herzen Christus nachfolgen und dennoch das Bewundernswerte in anderen Religionen entdecken können und auch wertschätzen können. So, und damit meine ich jetzt nicht, dass wir eigentlich alles so gleich machen sollten und sagen, ach, Unterschiede sind gar nicht so groß da, alles irgendwie dasselbe. Das meine ich nicht, denn dann würden wir Identität aufgeben zugunsten von irgendwie Universalismus oder so. Und ich glaube, das wäre fatal. Im besten Fall würde das stinkend langweilig. Wahrscheinlich ist Universalismus auch überhaupt nicht realistisch, außer es gibt eine Diktatur, die einfach sagt, wir denken jetzt alle gleich. Aber sonst brauchen wir Identität, die wollen wir nicht aufgeben. Aber es bedeutet sozusagen, wir zu sagen und den anderen zu schätzen. Gott mag erwählen, aber er lehnt nicht ab. Und der Erwählte hat null Grund zur Toleranz. Gott mag erwählen, aber wir sind uns der Zuneigung Gottes zu den anderen bewusst. So irgendwie könnte das aussehen. Und wenn man sich jetzt zum Schluss fragt, geht das eigentlich, gerade wenn man an Religionen denkt, die sich alle auf diese Geschichte hier berufen, geht das eigentlich, dass so verschiedene Wirs, die überzeugt sind von ihrem eigenen, geht das, dass die in Respekt und Frieden miteinander umgehen? Kann das gehen? Dann lese ich euch als Antwort zum Schluss eine Passage aus dieser Geschichte vor, die ich vorher immer überlesen hatte, ist mir nie aufgefallen. Da ist also dieser erstgeborene Ismael entthront durch Isaak. Isaak ist seitdem Man of the Match. In den biblischen Geschichten hört man nachher auch nichts mehr von Ismael. Könnte man meinen. Der verliert sich so in relativer Bedeutungslosigkeit. Aber dann steht da plötzlich, Abraham wurde 175 Jahre alt. Dann starb er, gesättigt von einem langen und erfüllten Leben und wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Seine Söhne, Isaak und Ismael, bestatteten ihn in der Höhle Machpelah. Was ist das denn? Wo kommt der auf einmal wieder her? Stehen die da einfach so zusammen am Grab ihres Vaters? Die beiden, der Entthronte und der Erwählte, haben den Streit der Mütter einfach nicht weitergetragen. Kennen sich offensichtlich noch. Stehen nebeneinander, weil erwählt sein kein Grund zum Stolz ist und nicht erwählt sein nicht bedeutet, abgelehnt zu sein. Die Geschichte sagt also, kann man so zusammenleben? Ja, geht doch. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.